Radio 1. Die Profis.
Hundepsychologen hatten viel zu tun die letzten Monate, wenn man den zahlreichen Berichten glauben darf, über etwas, was als Werwolf-Syndrom durch die Medien ging. Hunde rasten völlig aus. Sie springen Wände hoch, sie jaulen tagelang, manche wochenlang. Und was man bisher zu den Ursachen sagen kann, das soll uns Dr. Nina Meyerhoff verraten. Die Tierneurologin von der Tierärztlichen Hochschule Hannover führt derzeit gleich 2 Studien durch zum sogenannten Werwolf-Syndrom. Frau Meyerhoff, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist das denn die wissenschaftliche Bezeichnung dieses Phänomens, Werwolf-Syndrom?
Nein, bisher gibt es jetzt ja noch keine einheitliche wissenschaftliche Bezeichnung. Und ich glaube, das ist einfach ein catchy Begriff, der sehr gern von der Presse aufgegriffen wurde und den wir wiederum deshalb auch für unsere Studien benutzt haben, einfach weil episodische, hochgradige Verhaltensveränderung doch etwas sperrig ist.
Nö, können wir mal probieren. Episodische, hochgradige Verhaltensveränderung. Also müssen wir mal gucken, eine Abkürzung dafür. Episodische EHVV. Ich nehme mal an, Ihre Arbeit ist eine tierdetektivische. Sie müssen ja Zusammenhänge zwischen den Fällen herstellen und nachweisen. Wie weit sind Sie denn damit zunächst mal, was die Beschreibung der typischen Symptome angeht?
Genau, die typischen Symptome, die haben wir in Austausch mit spezialisierten TierneurologInnen in ganz Europa mittlerweile schon ganz gut aufgeschlüsselt. Also da machen wir auch eine kleinere Studie, wo es wirklich um bewiesene Fälle in Anführungszeichen geht. Und das sind eben auch genau die klinischen Zeichen, die wir im letzten Herbst und Spätsommer eben erstmals beobachtet haben. Hunde, die völlig normal waren bis dahin, die plötzlich von einem Tag auf den anderen ganz, ganz krasse Verhaltensveränderungen zeigen, schreien, jaulen, bellen, wie außer sich sind, zum Teil gegen Wände oder Fenster springen, auch auf Kommandos in diesen Episoden eben nicht hören, generell ängstlicher oder auch ein bisschen manchmal aggressiver durch die Angst erscheinen. Und manche von denen, die das langanhaltend hatten, haben dann schließlich nach ein paar Tagen oder Wochen auch sogar epileptische Anfälle gezeigt.
Bin nur ich so verdorben von der Zivilisation der 60er Jahre, dass ich gleich gedacht habe, die sind auf einem schlechten Trip, die sind voll auf Droge, oder ist das auch für Tierärztinnen naheliegend?
Nein, tatsächlich bei den ersten Fällen, die wir gesehen haben, da waren das auch häufig Hunde aus demselben Haushalt, also dass gleich 2 oder 3 Hunde aus demselben Haushalt vorgestellt wurden. Und da war das immer auch direkt unser erster Verdacht. Also ganz per akut, von einem Tag auf den anderen, plötzlich komplett verändertes Wesen. Und wir dachten auch anfangs an zum Beispiel Amphetamin oder LSD-Intoxikation. Ein paar von den Hunden wohnten auch in Hamburg, wo man ja durchaus was mal aufnehmen kann. Mhm. Und so haben wir die auch anfangs behandelt. Und dann wurde aber klar, dass doch Hunde in ganz verschiedenen Regionen betroffen sind und dass interessanterweise eben bei einigen auch die Klinik wiederkam, wenn die vom stationären Aufenthalt entlassen wurden und dann wieder ins häusliche Umfeld kam, wo sie dann eben wieder eventuell den doch nicht Drogen, sondern anderen Giftstoffen ausgesetzt waren.
Sie haben dann eine Gemeinsamkeit gefunden, die alle Fälle hatten, oder?
Genau, also diese Fälle, die wir jetzt bestätigt haben zumindest, es gibt natürlich auch andere Gründe für Verhaltensprobleme oder auch andere Gründe für Epilepsie beim Hund, das muss man immer ganz doll betonen, aber diese Fälle, die wir jetzt mit TierneurologInnen bestätigt haben, die haben alle kurze Zeit, also Stunden bis 1-2 Tage vorher bestimmte Kauknochen erhalten und das haben wir tatsächlich rausgefunden mit Hilfe von TierbesitzerInnen, die da ganz, ganz akribisch dokumentiert haben, was, wann, wie verabreicht und gefressen wurde. Und tatsächlich gab es dann leider so Art Provokationsproben.
Was gab es?
So Art Provokationsproben, ne, wo wir das noch nicht wussten und wo die Hunde das dann wieder gefressen haben und dann ging es wieder los. Mhm. Ne? Das heißt, unbeabsichtigt haben wir sozusagen das wieder ausgelöst. Und dann haben wir recherchiert und herausgefunden, dass eben im Sommer 2024 genau solche Fälle auch schon in Finnland aufgetreten waren, auch nach dem Konsum bestimmter Kauknochen.
Kauknochen mit Rinderhaut aus China.
Genau.
Wie sehr konnten Sie die denn untersuchen und was haben Sie da gefunden?
Genau, also wir persönlich haben die nicht untersucht, sondern das ist in Zusammenarbeit mit der Toxikologie in der LMU München und auch verschiedenen Landesuntersuchungsämtern. Also Bayern war da ganz vorne mit dabei, Schleswig-Holstein und auch das Bundesinstitut für Risikobewertung, weil das ist viel schwieriger, als man sich das so denkt. Also man schickt nicht die Knochen in ein Labor, macht ein paar Tests und dann hat man eindeutige Ergebnisse, sondern man muss erst mal schauen, wie man diese Knochen überhaupt analysiert. Die sind ja sehr hart, man muss die also vorbereiten und dann kann auch nicht jedes Labor jeden Test machen. Und da gibt es jetzt ganz oder relativ neue Stellungnahmen auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung zu zwei eventuell verdächtigen Substanzen, die nachgewiesen wurden, allerdings bisher nur mit so Screening-Methoden. Das heißt, da muss noch bestätigt werden, ob das sozusagen wirklich in jedem Fall in den Knochen drin war und auch wie viel davon. Also weil mit diesen Screening-Methoden kann man zum Teil sagen, dass es drin ist, aber nicht wie viel. Und das muss man natürlich noch weiter untersuchen. Das heißt, das ist leider nicht so einfach, wie man sich das vielleicht anfangs vorstellt.
Können Sie denn schon was zu den Substanzen selbst sagen, was das gewesen sein könnte?
Genau, also die zwei, die da jetzt eben weiter untersucht werden sollen, zumindest in Deutschland. Wir warten auch noch auf Rückmeldung zum Beispiel aus den Niederlanden zu eventuell anderen Stoffen, ist zum einen die 3-Nitropropionsäure.
Ach so, klar, ja.
Und dann das Methylgualit, das wurde auch mit so einer Screening-Methode nachgewiesen. Man muss aber sagen, dass das eben eher eine ganz, ganz fortschrittliche und noch nicht so eine akkreditierte Methode ist für Futtermittel. Das heißt, das muss man tatsächlich jetzt noch mehr verifizieren und mehrfach nachtesten, um das wirklich sicher sagen zu können. Das sind sozusagen wirklich noch die Anfänge.
Also wenn die Berliner Drogenszene jetzt vermehrt in Zoogeschäften einkauft, dann weiß man warum. Also die Untersuchungen sind noch am Anfang und ich denke mal, wenn Sie mehr wissen, dann sprechen wir uns einfach wieder hier bei den Profis auf Radio 1. Ne?
Genau.
Herzlichen Dank. Nina Meyerhoff, Tierärztin, Tierneurologin von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, die zwei Studien gleich durchführt zum sogenannten Werwolf-Syndrom, für das wir noch keinen wissenschaftlichen Ausdruck haben. Frau Meyerhoff, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1.
Danke Ihnen ebenfalls.
Schönes Wochenende. Tschüss. Auch von Max und Luigi, den Hunden in meiner Familie.
Alles Gute.